HR Info. Kultur.
Als er 2010 den Posten des Direktors des Landesmuseums Wiesbaden übernahm, wurde Alexander Klar überschwänglich empfangen. Er galt als flexibel, mutig und entscheidungsbewusst. Jetzt, nach 8,5 Jahren, verlässt Alexander Klar das Landesmuseum Richtung Hamburg. Er übernimmt dort die Leitung der Kunsthalle.
Das waren jetzt fast 9 wunderschöne Jahre, in denen meine beiden Söhne hier geboren wurden, in denen wir eine lange Bauphase im Museum fertiggestellt haben, in denen ich einen Kolleginnen- und Kollegenkreis gefunden habe, mit denen man wirklich alles tun konnte. Ich sage jetzt nicht Pferde stehlen, aber die tatsächlich auch geholfen haben, dieses Museum, was, als ich kam, erstens in riesigen Baumaßnahmen und zweitens auch so ein bisschen in Stagnation begriffen war, dass das verändert wurde, hat wirklich auch mit dem Kolleginnen- und Kollegenkreis zu tun. Und insofern verlasse ich das schon mit beiden weinenden Augen.
Wir sprechen mit Alexander Klar in dieser Sendung über seine Arbeit im Landesmuseum Wiesbaden und darüber, wie er die Kulturregion Rhein-Main insgesamt in diesen Jahren wahrgenommen hat. Außerdem in der Sendung der Büchercheck. Heute der Roman »Das Leben ist eins der härtesten«. Und wir machen mit Ihnen einen Rundgang durch die Hochschule für Gestaltung in Offenbach. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Die Tate Modern in London zeigt zurzeit eine umfassende Schau des dänisch-isländischen Künstlers Ólafur Eliasson. Es sind Skulpturen dabei und Installationen. Aber nicht alles, was man zu sehen meint, ist auch tatsächlich vorhanden.
Im Nebeltunnel fällt das Atmen schwer. Das ist nicht beabsichtigt, wohl aber, dass man fast gar nichts mehr sieht. Im gelb-weißen Dickicht gibt es keine Konturen und keine Orientierung mehr. Und im langsamen Vorwärtstasten sieht man plötzlich ein intensives, tiefes Blau. Aber ist das wirklich da? Nein, ist es nicht. Es ist eine optische Täuschung. Das gelbe Licht führt dazu, dass man die Komplementärfarbe sieht. Unsere Wahrnehmung ist eines der zentralen Themen von Ólafur Eliasson, für die er auch wissenschaftlich recherchiert. Ausstellungsdirektor Achim Borchardt-Hume erklärt Eliassons Ansatz so.
Ólafur in guter alter, fast Bauhaus-Tradition macht dem Besucher wesentlich bewusster, wie Wahrnehmung funktioniert, was mit unseren Augen passiert, wer welche Farbe sieht, ob die Farbe wirklich da ist oder nicht da ist. Und wenn wir eine Farbe sehen und danach die andere sehen können, wenn wir unsere Augen zumachen, vielleicht können wir uns auch eine andere Welt vorstellen, wenn wir die großen Schwierigkeiten wirklich uns angucken.
Der Besucher soll sich seiner Wahrnehmung bewusst werden, sie zugleich aber auch hinterfragen. Eliassons Botschaft für das alltägliche Leben lautet: Wir produzieren unsere Wirklichkeit selbst mit. Und daraus ergibt sich eine Verantwortung. Deshalb hat er seine Ausstellung auch In Real Life genannt.
Wenn du ins Museum gehst, dann gehst du nicht aus der echten Welt raus und trittst in eine Traumwelt ein. Tatsächlich trittst du noch näher an die echte Welt heran. Es ist, als würden wir die Realität in einer höheren Auflösung sehen.
Eliasson spielt mit Materialien, mit Farben, mit Licht und Schatten. Und immer wieder wird auch der Besucher zum Teil der Kunst. Es funktioniert. In einem Raum mit bunten Scheinwerfern fangen die Besucher sofort an, mit ihrem Schattenbild zu spielen. In einem Tunnel aus versetzten Spiegeln, ähnlich einem Kaleidoskop, will jeder einmal die Bild- und Lichteffekte sehen. Die Liebe des Künstlers zur Geometrie ist dabei unverkennbar. Und dann, im nächsten Raum, wieder etwas ganz anderes. Das macht die Ausstellung so reizvoll. Sie zeigt gut 40 Werke von Eliasson aus 30 Jahren und gibt damit nicht nur einen guten Überblick über das Œuvre des Gegenwartskünstlers, sondern bietet auch eine große Vielfalt. Im nächsten Raum ist die gesamte Längswand aus Moos, das man anfassen darf. Stadtmenschen auf Tuchfühlung mit der Natur. Die ist das zweite große Thema von Eliasson, inklusive Klimawandel. Unterm Strich gilt: Die Ausstellung ist klein, aber fein und sehenswert.
Imke Köhler über die aktuelle Ausstellung im Tate Modern in London mit Installationen und Skulpturen des dänisch-isländischen Künstlers Ólafur Eliasson. Die Ausstellung ist noch bis Januar 2020 geöffnet. Der Ansatz von Ólafur Eliasson ist es, seine Werke, seine Arbeiten zu den Menschen zu bringen. Deswegen findet man seine Installationen in Gebäuden oder auch in einem Park. Einen anderen Ansatz, den Menschen Kultur nahezubringen, hat Alexander Klar verfolgt, bisheriger Direktor des Landesmuseums Wiesbaden. Er hat seit seiner Amtsübernahme im November 2010 quasi ein wahres Ausstellungsmarathon im Landesmuseum veranstaltet. Bis zu 16 Ausstellungen wurden pro Jahr gemacht. Ein Ansatz, das Landesmuseum Wiesbaden für die Landeshauptstadt zu öffnen. Jetzt, nach 8,5 Jahren, verlässt Alexander Klar diesen Posten. Er geht nach Hamburg und übernimmt dort die Leitung der Kunsthalle. Ich habe vor der Sendung mit Alexander Klar gesprochen und wollte von ihm wissen, ob er in diesen 8,5 Jahren alles erreicht hat, was er sich am Anfang vorgenommen hatte.
Ich glaube, der Trick ist, sich nichts vorzunehmen. Also dann kann man auch nichts erreichen. Ich trete ja überall an mit irgendwelchen Grundüberzeugungen, mit irgendwelchen Grundinteressen, mit einer gewissen Grundpower. Und dann fällt man ja auch in eine Gemengelage und dann navigiert man da drauf. Und am Ende geht man auch wieder und der Fluss schwimmt ja weiter. Alles fließt, hat mir gestern eine Kollegin so schön noch vorgetragen. Also erreichen, weiß ich nicht, was erreicht man denn schon im Leben? Vielleicht hinterlässt man etwas, aber man ist ja auch eingebunden in das größere Fließen einer Institution und einer Gesellschaft. Das heißt, man springt irgendwo ins Boot und an einem anderen Punkt springt man wieder raus.
Das heißt, Sie verlassen Wiesbaden nicht unbedingt mit einem weinenden Auge?
Doch, doch. Also das waren jetzt fast 9 wunderschöne Jahre, in denen meine beiden Söhne hier geboren wurden, in denen wir eine lange Bauphase im Museum fertiggestellt haben, in dem ich einen Kolleginnen- und Kollegenkreis gefunden habe, mit denen man wirklich alles tun konnte. Ich sage jetzt nicht Pferde stehlen, aber die tatsächlich auch geholfen haben, dieses Museum, was, als ich kam, erstens in riesigen Baumaßnahmen und zweitens auch so ein bisschen in Stagnation begriffen war, dass das verändert wurde, hat wirklich auch mit dem Kolleginnen- und Kollegenkreis zu tun. Und insofern verlasse ich das schon mit beiden weinenden Augen. Ich stelle das dann auch am 31. Juli ab und schalte auf Freud-Modus in Hamburg um. Aber jetzt ist
Ein Blick auf die Aktivitäten des Landesmuseums in Wiesbaden zeigt, Sie haben pro Jahr zwischen 10 und 16 Ausstellungen gemacht. Gehörte das zu Ihrem Konzept eines Museums, möglichst viele Ausstellungen zu organisieren?
Also ich bin jetzt in Hamburg angetreten und habe erstmal 2 Ausstellungen rausgeschmissen. Einvernehmlich mit den Kuratoren, weil ich das Gefühl hatte, man wird älter und lernt dazu. Als ich hergekommen bin, war das schon ein bisschen mein Konzept. Ich bin ja sehr geprägt worden von einer Station meines Lebens. Das war das Victoria and Albert Museum. Da tritt man unten ins Foyer und bekommt so einen Fächer von Möglichkeiten jenseits der Sammlungen. Da laufen ja immer 3, 4, 5 Ausstellungen parallel und da ist, wie sagt man so schön, für jeden etwas dabei. Dieses Konzept, dachte ich, könnte vielleicht für ein Haus, das zuvor eine sehr rigide und sehr scharfe konzeptionelle Ausrichtung gehabt hat, auf sehr minimalistisch und auf wirklich sehr konzentriert, wenn man da maximal Impact haben will, dann ist wahrscheinlich die Auffächerung eine gute Idee. Und dazu kam noch, dass ich Kolleginnen und Kollegen hatten, die einfach Lust hatten, Ausstellungen zu machen und vorher nicht so recht zum Zuge kamen oder zu selten. Und dann haben wir eben angefangen, 11 Ausstellungen im Jahr 2011. Ich habe das mal gezählt, 12 im Jahr 2012, 13 und bis 16 ging es. Und im Jahr 16 erkannten wir dann, das ist jetzt keine Idee, das zu perpetuieren. Und seitdem sind wir jetzt so auf 10 Ausstellungen im Jahr. Und ich glaube, das ist für die Größe des Museums Wiesbaden eine ganz schlaue Menge an Ausstellungen.
Das Landesmuseum ist ja nicht nur ein Museum, wo es Kunst zu sehen gibt und Kunstwerke, sondern Sie haben ja auch so eine Art Naturabteilung noch dazu.
Nicht nur so eine Art, wir sind ein 2-Sparten-Haus. Das Museum Wiesbaden war ja mal 3 Sparten, also Geschichte, Kunst und Natur. Und die Naturabteilung ist rein numerisch deutlich in der Überzahl. Das sind Millionen Objekte. Natürlich sind da auch Schnecken mit dabei, die in Kistenweise gezählt werden. Aber es ist eine sehr große naturhistorische Abteilung. Und ich denke, der Begriff des 2-Sparten-Hauses, den haben wir auch immer hochgehalten, auch wenn ich kein Biologe bin. Und wir haben schon versucht, dieses Standspielbein mäßig zu bespielen, indem wir gesagt haben, es mag sein, dass man beim Museum Wiesbaden zuerst mal an Jawlensky denkt, aber man sollte vielleicht auch an die Ästhetik der Natur als zum Beispiel Ausstellungsprinzip denken. Und das leben wir sehr gut. Jetzt haben wir eine wunderschöne Ausstellung zu Federn, die sehr kongruent parallel zu der Jugendstilausstellung läuft.
Diese Vielzahl an Aktivitäten des Landesmuseums, war das auch eine Art Weg, um das Landesmuseum in der Stadt Wiesbaden stärker einzubringen auch?
Yes, klar. Also das war die Evaluation beim Kommen war, dieses Museum ist weltweit gut aufgestellt. Also mein erster Antrittsbesuch in New York hat mir mühelos die Türen bis ins Museum of Modern Art zum Direktor geöffnet. Der kannte das Haus. In Wiesbaden war das Haus nicht nahezu unbekannt, aber irgendwie verschrien als ein sehr hermetischer Ort. Und also meine Grundüberzeugung, vielleicht ist sogar ein Grundkonzept, ist es, dass ein Museum ja seine Stadt widerspiegeln soll. Und zwar also sowohl die Bevölkerung als auch das Denken, als auch die Leistungsfähigkeit. Das heißt also, wer in einer Stadt etwas beizutragen hat, der kann das unter anderem im Museum tun. Und im Museum sollte man ansehen, wie leistungsfähig oder wie gut oder wie interessant eine Stadt ist. Und da ergibt sich dann fast schon zwangsläufig, dass man ein bisschen breiter aufgestellt werden muss, weil halt nicht alle Menschen in einer Stadt Minimal Art zum Konzept erkoren haben.
Sie haben ja mal gesagt, Wiesbaden brauche sich nicht vor Frankfurt zu verstecken, was die Kulturen betrifft. Wird die Region oder haben Sie den Eindruck, die Region Rhein-Main Wird kulturell zu stark von Frankfurt dominiert?
Das müsste ich jetzt quasi als mein eigener vergangener Lobbyist weiter behaupten. Ich denke, also was ich versucht habe, war klarzumachen, dass es nicht sinnvoll ist, immer nur auf Frankfurt zu verweisen, wenn man im Rhein-Main-Gebiet Kultur macht. Und als ich herkam, war schon so eine Haltung der Landesregierung, dass die wichtigen und großen Dinge, die hießen in Kultur wahlweise Städel oder MMK, aber in den seltensten Fällen Museum Wiesbaden. Und dagegen habe ich dann schon rebelliert, indem ich halt gesagt habe, das ist das Hauptstadtmuseum hier. Man merkt aber nicht so ganz, man merkt ja schon gar nicht, dass Wiesbaden hessische Hauptstadt ist, oder das ändert sich jetzt vielleicht langsam. Und man merkt nicht, dass das hier das Hauptstadtmuseum ist. Und dagegen habe ich schon versucht zu opponieren. Tatsache ist natürlich, Frankfurt ist die größere Stadt und hat natürlich auch die größere kulturelle Umwucht. Insofern war es immer so ein bisschen das Formulieren eines Anspruchs in der Hoffnung, dass man etwas heranrücken kann an Frankfurt.
Sie waren ja von Anfang an einer unserer Kulturtippgeber in HR Infokultur, haben also mitbekommen, was im Rhein-Main-Gebiet alles los ist, kulturell. Was haben Sie denn für einen Eindruck von der Kulturregion Rhein-Main überhaupt? Also wie haben Sie das empfunden?
Naja, das ist eine der lebhaftesten Regionen in Deutschland. Ich kam ja vorher aus dem Ruhrgebiet, noch vorher aus London. Und Tatsache ist, zwischen Wiesbaden und Offenbach und Darmstadt im Süden und ich weiß jetzt nicht im Norden, ist wirklich wahnsinnig viel los. Hier sind mehrere Opernhäuser von Rang. Nimmt man Mainz noch mit dazu, hat man nun wirklich mehrere veritable hauptstädtische Situationen mit entsprechenden Kulturinstitutionen. Und ich hatte manchmal Mühe, mir auszuwählen, was von den drei schönen Dingen, die da vor mir aufgefächert lagen, ich denn gerne empfehlen würde. Also ich denke, es ist wirklich wahnsinnig viel los. Natürlich, an London kann sich's noch nicht messen. Die Frage ist, bringt der Brexit, wenn er je passiert, vielleicht dann da noch eine Änderung? Ich denke aber, das Verständnis für Kultur ist hoch, dass das alles vielleicht auch noch ausgebaut werden könnte, um so eine Art Führungsanspruch zu erheben, kann man ja noch diskutieren.
Am 1. August übernehmen Sie ja die Hamburger Kunsthalle. Von der heißt es, sie leidet unter dem Zuspruch des Publikums. Das heißt, die Zahl der Besucher ist rückläufig. Haben Sie schon Ideen, was Sie dort unmittelbar umsetzen wollen, damit diese Kunsthalle wieder mehr Menschen anzieht?
Also ein Haus, was 340.000 Besucher im letzten Jahr gehabt hat, wenn das leidet, dann leide ich gern mit. Also ich trete nicht an, um Besucherzahlen zu maximieren. Ich trete an, um eine Institution relevant zu machen. Und dann kommt als Begleiterscheinung in meinen Augen das mit dem Besucherzuspruch quasi von selber. Eine Herangehensweise wäre, dass man jetzt irgendwie eine Magritte-Ausstellung macht und dann kann man sich ausrechnen, dass das voll besucht wird. Ich arbeite eigentlich lieber an dem Programm eines Hauses, bis es so kohärent ist, dass Leute sagen, das ist der Hamburger Kunsthallen-Sound, so wie wir schon versucht haben, auch so ein Museum Wiesbaden-Sound herzustellen, dessen wegen man gerne und in großer Zahl nach Hamburg kommt. Jetzt könnte man auch in Hamburg sagen, da ist so viel Tourismus, wenn man schon mal den ein wenig anbohrt, was durchaus schon geschieht, würde von selber etwas passieren. Aber es ist eben tatsächlich mir nicht jetzt um die Menge der Besucher zu tun, mir ist es um die Relevanz des Hauses zu tun und die führt dann zu genügender Menge.
Alexander Klar war das, bisheriger Leiter des Landesmuseums Wiesbaden. Er verlässt das Haus in den kommenden Tagen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen in Hamburg. Wir werden Sie vermissen.
Vielen, vielen Dank.
Alles Gute.
Wiesbaden und das Rhein-Main-Gebiet auch.
Alles Gute, Herr Klar.
Vielen Dank.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Wie Kunstwerke entstehen, welche Materialien benutzt werden, darüber Informationen zu bekommen, diese Möglichkeit haben die Besucher der Hochschule für Gestaltung in Offenbach an diesem Wochenende. Die Studierenden präsentieren dort ihre aktuellen Arbeiten. Es ist eine Art Werkschau der Hochschule für Gestaltung, dem sogenannten Rundgang. Bei diesem Rundgang können sich Besucher einen Eindruck davon verschaffen, was in den beiden Fachbereichen Kunst und Design geschieht und wer die Menschen sind, die diese Kunstwerke produzieren. Wolfgang Hetfleisch hat einige von ihnen getroffen.
In den Ateliers und Werkstätten der Hochschule ist in den vergangenen Tagen fleißig gearbeitet worden. Mal mit Schmirgelpapier, mal mit Farbe aus der Sprühdose. Der alljährliche Rundgang zum Ende des Sommersemesters ist eine Werkschau. Für Julian Schwarze, der an der HFG Design studiert hat und nun dort promoviert, ist es aber nicht einfach nur eine Ausstellung.
Weil das die Möglichkeit ist, eigentlich nach außen zu kommunizieren, was in Kunst und Design so passiert. Wir müssen sehr viel auch erzählen darüber, was wir tun, wie wir es tun. Und wir merken dann aber, dass die Leute verstehen, was eigentlich Design und was Kunst bedeutet.
Schwarze entwickelt Ideen zur städtischen Mobilität der Zukunft. Für ein Gemeinschaftsprojekt von 4 hessischen Hochschulen. Er will herausfinden, wie Design den Aufenthalt in einer unterirdischen U- oder S-Bahn-Station angenehmer machen kann.
Beim Ein- und Ausstieg ist es sehr hell ausgeleuchtet. Da muss man auf Nummer sicher gehen, dass alle Leute die Bahnsteigkante sehen. Aber in der Mitte, wo die Leute warten, ist die Lichtintensität ungefähr die einer Kerze. Das haben wir mal gemessen. Da ist einfach die Priorität falsch gesetzt. Nicht darauf, dass sich der Mensch wohlfühlt, sondern dass es einfach nur funktioniert.
Die Designideen zur Mobilität der Zukunft werden beim Rundgang gezeigt. Man kann sogar eine Virtual Reality Brille aufsetzen und sie intensiv erleben. Am Mobilitätsprojekt ist auch Janina Albrecht beteiligt. Ihr Thema ist die Gestaltung von Fahrradstraßen, zum Beispiel in Offenbach. Die erste Fahrradstraße der Stadt, die jüngst eingerichtet worden ist, gilt nicht unbedingt als gelungen. Albrecht will zeigen, wie es besser geht.
Wir haben gesagt, wir wollen eine Straße für alle. Die soll barrierefrei sein, die soll akzeptiert werden von denen, die da leben, die da einen Laden haben, die sich da bewegen. Sie soll sicher sein, alle sollen sich wohlfühlen und unter diesen Aspekten haben wir quasi neue Ideen entwickelt.
Man kann also beim HFG-Rundgang lernen, dass Design kein ästhetischer Schnickschnack ist, sondern etwas, das unseren Alltag maßgeblich beeinflusst. Aber wie ist das eigentlich mit dem zweiten Fachbereich, der Kunst? Die sei für eine offene Gesellschaft so notwendig wie die Luft zum Atmen, findet Studentin Faina Junusova.
Kunst kann das Leben ändern. Kunst spricht über die aktuellen Probleme, die wir haben. Wir haben diese Möglichkeit, wir haben diese Freiheit, das zu sagen. Ich schätze das sehr und ich versuche jetzt mit meiner Kunst über diese Probleme zu reden und das zu zeigen.
Die 27-Jährige tut das am liebsten dort, wo sie andere junge Menschen am besten erreicht.
Momentan mache ich sehr viel mit Social Media. Das letzte Projekt war mein YouTube-Kanal und mein Instagram-Projekt, das heißt 100 Days of Questions, wo ich Fragen stelle, die für unsere Generation aktuell sind.
Junusova wurde in Usbekistan geboren. Sie hat an einer renommierten Kunstakademie in Moskau studiert. Dort ging es streng traditionell zu. Als sie das hinterfragte, flog sie raus. Junusova kam nach Deutschland und schaffte es schließlich an die HFG. Die neue Sprache hat sie nebenbei gelernt. Für sie ist die Offenbacher Kunsthochschule vor allem ein Ort kreativer Freiheit. Was das heißt, kriegen die Besucher beim 22. Rundgang der Hochschule für Gestaltung auch zu sehen in einer Videoperformance.
Die Hochschule für Gestaltung öffnet an diesem Wochenende ihre Tore für Besucher. Eine besondere Autorin wollen wir Ihnen jetzt im Büchercheck vorstellen. Julia Becker heißt sie. Sie begann ihre Karriere als Autorin mit witzigen Twittern als Schwester Ewald. Die las auch Jan Böhmermann gerne und so landete Julia Becker vor 3 Jahren im Autorenteam für das Satiremagazin Neo Magazin Royal. Übrigens als erste Frau. Mit ihrem Song »Verdammte Scheide« erzielte sie 1 Million Klicks auf YouTube und schrieb damit so ganz nebenbei eine Hymne für den Feminismus. Jetzt hat Julia Becker, Jahrgang 1991, ihren ersten Roman vorgelegt, für den sie schon auf der diesjährigen Lit Cologne mit dem Preis für das beste Debüt ausgezeichnet wurde. Hadwiga Pferd-Schröber über Julia Beckers Roman »Das Leben ist eins der härtesten«.
HR Info. Der Büchercheck.
Das Leben ist eins der härtesten. Ein platter Spruch, den wir eher bei witzechef.de verorten als bei einer jungen und erfolgreichen Satirikerin. Aber gerade darum passt der Titel zu dem Debütroman von Julia Becker. Denn sie versammelt darin eine Gruppe von Menschen, die mit diesem Slogan ihre Lebensbilanz unterschreiben würden. Die gutmütige Silke, die kaufsüchtige Renate, der traurige Taubenzüchter Willi Martin, die einsame Greisin Frau Göbel und der obdachlose Zippo haben alle sehr viel Pech im Leben gehabt. Um nicht zu sagen, sie sind gescheitert und scheitern immer wieder. Aber sie geben nicht auf. Worum es geht. Im Mittelpunkt Silke, eine duldsame und stets um Harmonie besorgte Frau, Anfang 40, geschieden. Nur einmal in ihrem Leben hat sie die Notbremse gezogen, im Wortsinne, weil sie es nicht mehr aushielt in dem stickigen Vorortzug und weil sie raus wollte aus ihrer erstickenden Ehe. Im Roman ist Silke Anziehungspunkt für alle auf ihre Weise unglücklichen und einsamen Menschen in der Kleinstadt Borken.
Wie es geschrieben ist.
Gnadenlos, mit viel Sinn für Details skizziert Julia Becker die Einsamkeit und die emotionale Bedürftigkeit ihrer Protagonisten. Aber ohne ihre Figuren dem Spott preiszugeben. Auf den ersten Blick Kleinstadt-Zombies, auf den zweiten mit Zuneigung gezeichnete Porträts von Menschen, die nicht aus ihrer Haut können. Zum Beispiel Renate, Freundin der allzu gutherzigen Silke und der pure Gegensatz. Egozentrisch, laut, übergriffig und immer auf ein Schnäppchen aus. Nach dem Tod ihres Schoßhundes stürzt sie in Depressionen. Ihre Therapie ist exzessives Teleshopping.
Bis spät in die Nacht sitzt Renate in ihrem pinken Bikini auf der Couch und kauft ein. Das Goldcollier Bicolor mit dreifachem Zierelement, den Medium-Shopper Anushka mit Waffelstruktur, passt hervorragend zum Ibiza-Rock, der Kalorik-Kompaktofen mit getemperten Sicherheitsglas. Bei jedem Bestellanruf macht ihr Herz einen Sprung. Ein kurzer Moment der Freude. Oh, wie hatte sie dieses Gefühl vermisst. Die Auftauplatte mit Farbwechsler taut Gefriergut 10-mal so schnell auf wie ein Teller. Gerade bei Hackfleisch sinnvoll. Die Hackfleischverordnung in Deutschland ist ja sehr streng.
In diesen kleinen Miniaturen zeigt Julia Becker ihr Talent als Satirikerin. Im Kaufrausch von Renate spiegelt sich der Wahnsinn einer Konsumgesellschaft, die Unmengen von Waren produziert und umsetzt. Autorin Becker schickt schließlich ihre Figuren auf einen gemeinsamen Wochenendtrip in ein Freizeitparadies im Osten Deutschlands. Das ist der dramatische Höhepunkt des Romans, der zuweilen wie eine Abfolge von pointierten Sketchen zu lesen ist.
Wie es gefällt.
Das Leben ist eins der härtesten, ist in jedem Fall mehr als ein Drehbuch für eine Comedy-Serie. Julia Becker blickt mit Wärme, Solidarität und einer gewissen Melancholie auf ihre Figuren, die im Leben viel Pech gehabt, aber nie den Mut verloren haben. Dabei balanciert die Autorin sicher auf dem schmalen Grat, der bloßen Spott von feiner Ironie trennt. Ein gelungenes Debüt einer Autorin, von der ich auch in Zukunft gerne mehr lesen möchte.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Roman »Das Leben ist eins der härtesten« von Julia Becker ist bei Rowohlt erschienen und kostet 20 Euro. Anfang Juli wurde bekannt, dass an Bord eines russischen U-Boots 14 Marineangehörige nach dem Ausbruch eines verheerenden Feuers umgekommen waren. Der Kreml verweigert in diesem Fall internationale Hilfe, denn die Erkenntnisse über das U-Boot fallen in die Kategorie Staatsgeheimnis. Vor fast 20 Jahren gab es schon mal so einen Fall. Damals handelte es sich um das U-Boot Kursk auf einem geheimen Einsatz in der Barentssee. Auch damals weigerte sich der Kreml, internationale Hilfe anzunehmen. Die gesamte Besatzung, über 100 Matrosen, starben. Dieses Drama aus dem Jahr 2000 wurde von Regiestar Thomas Vinterberg verfilmt und ist jetzt im Kino zu sehen. Lohnt sich der Besuch? hr-info-Filmkritiker Jan Tussing sagt es uns.
Eingeschlossen und zum Tode verurteilt. 18 Marinesoldaten warten nach einer Havarie auf Rettung. Die Kursk, eines der modernsten russischen Cruise-Missile-Submarines, sinkt bei einem Flottenmanöver in der Barentssee auf den Meeresboden. Nach einer Explosion an Bord sterben über 100 Menschen. Für die restlichen Überlebenden tickt die Uhr.
Sie haben das Ruder erwischt. Sie tauchen wieder auf.
Der Film Kursk von Thomas Vinterberg beruht auf Tatsachen. Im Sommer des Jahres 2000 steht die Welt nach der Katastrophe unter Schock. Es dauert eine Woche, bis erste Rettungsversuche starten und scheitern. Das russische Militär verweigert Hilfsangebote anderer Nationen. Ein dramatischer Lauf um die Zeit, wie geschaffen für einen Film.
Well, when I read this script, I was moved by it.
Als Regisseur Thomas Vinterberg das Drehbuch las, war er bewegt und sofort Feuer und Flamme. Die Ungerechtigkeit in der Politik, die Liebe der Familien, die Endlichkeit des Lebens. Das alles sind Themen, die auch er in seinen früheren Filmen behandelt habe. Thomas Vinterberg, der vor rund 20 Jahren mit seinem dänischen Familiendrama Das Fest international bekannt wurde, setzt in seinem jüngsten Film auf international bekannte Gesichter. Der Belgier Matthias Schönartz in der Hauptrolle des russischen Kapitänleutnants Averin, Colin Firth als britischer Offizier und dann eine ganze Reihe bekannter deutscher Schauspieler wie Peter Simonischek, Max von Sydow, Matthias Schweighöfer, August Diehl und Joel Bassmann. Sie alle spielen die russischen Marinesoldaten im Überlebenskampf. Weil Russland das Thema heute noch totschweigt, durfte Winterberg nicht an russischen Originalschauplätzen drehen. Und auch, weil wir deutsche Schauspieler wie Schweighöfer oder Simonischek eher aus Komödien kennen, wirken einige Szenen eher unglaubwürdig.
I found a great opportunity in exploring new territory.
Für Regisseur Winterberg, der ja eher mit psychologischen Filmen groß geworden ist, ist dieser Actionfilm Neuland. Und das sieht man dem Film auch an. Explosionen, U-Boote und große Szenen, das habe Spaß gemacht und war interessant, sagt er. Ich sehe kompetenten Menschen gerne bei der Arbeit zu. Und es braucht viel Kompetenz, 18 Schauspieler, eine Filmcrew und Stunttaucher in einem U-Boot abzusenken. Unter Wasser, mit Licht und Technik, ein riesiges Manöver. Er habe sich dabei gefühlt wie ein Kind, sagt Winterberg.
I felt a bit like a boy in a chocolate factory.
Aber anders als bei Wolfgang Petersens Klassiker Das Boot stellt sich bei Winterberg kein klaustrophobisches Gefühl ein. Auch gibt er uns fast keinen Einblick in die russische Seite. Szenen, in denen Putin gezeigt wird, wurden in der Endfassung sogar rausgeschnitten. Insgesamt ist Kursk daher zwar ein solides Drama mit Staraufgebot, aber am Ende bleiben wir seltsam leer zurück.
Jan Tussink über den Film Kursk, zurzeit im Kino. Und das war HR Infokultur. Die Sendung zum Nachhören finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.